Das ist eine gute Frage und trotzdem eine vielschichtige Frage. Man kann nur aus eigener Erfahrung eigentlich sagen, was bedeutet mir Kirche? Und ich bin einfach zu dieser Erkenntnis gekommen, ich finde mich in der Kirche vor. Genau wie ich mich in einer Familie einmal vorgefunden habe, so auch in der Kirche Gottes, wo es bekanntlich keine Mitglieder gibt, sondern Glieder. Und wo diese Kirche eigentlich nicht in der Mehrzahl genannt werden sollte, sondern in der Einzahl. Aber es gibt ja viele, die meinen, die römisch-katholische Kirche sei nur eine Konfession unter anderen. Ich bin damals zu dieser Erkenntnis gekommen, dass sie nicht eine Schwesterkonfession ist, sondern die Mutterkirche. Und habe daraus wohlgemerkt, vor dem Konzil bereits, die Konsequenzen gezogen. Bin also von einer lutherischen Landeskirche, wie ich wohl hier schon einmal vor einem Jahr etwas angedeutet habe, dann übergetreten. Aber habe niemals das als einen Wechsel eben, sondern nur als eine Bereicherung empfunden.
Würden Sie auch heute noch katholisch werden? Ich meine, die Kirche ist ja zurzeit, die katholische Kirche, sehr umstritten.
Ja, ich würde genauso noch einmal sagen, wie ich damals dem Bischof gesagt habe, und wenn ich wüsste, dass alle Katholiken Taugenichtse sind, ich würde doch katholisch. Das heißt also, ich darf dankbar vor Gott sagen, dass ich in einer tiefen Schicht katholisch geworden bin, dass ich mich zwar über manches aufregen kann, was etwa von Leuten geäußert worden ist, die sich über den Preis des Aufenthaltes in Deutschland durch den Papst mokiert haben. Dass aber hier in Wirklichkeit das andere gesehen werden müsste. Und dass dieses andere kam, auch wenn ich nicht unmittelbar beteiligt war bei diesem Papstbesuch in Paderborn bzw. Berlin, doch zum Ausdruck, unser Papst geht bis zur körperlichen Erschöpfung seinen Weg, der ihm von Gott gewiesen worden ist, als Bischof aller Bischöfe und eben als leitender Bischof letztendlich auch für die, die sich nicht römisch-katholisch nennen. Das ist etwas sehr Wichtiges, was auch einem Bischof sonst ans Herz gelegt wird, wenn er geweiht wird, dass er sich um den vollen Glauben bei anderen auch kümmern muss, über die Grenzen seiner Diözesanen hinaus.
Ist eigentlich der Papst, sagen wir mal, von protestantischer Seite in Deutschland begrüßt worden? Oder hat man sehr starke Kritik von der lutheranischen oder von der eben nicht-katholischen Kirchen gehört?
Ich würde hier schnell sagen, das Positive überwiegt. Auch wenn man nicht etwa die Äußerungen von Peter Hane, dem ZDF-Redakteur und Nachrichtensprecher, nun als typisch für alle Evangelischen in Deutschland nehmen kann. Er ist ja ein wirklich bibelgläubiger Christ. Er steht aber eben aufgrund dieser Tatsache uns näher als viele, die zwar große Sprüche machen und sich in Begehren überschlagen, aber nicht bereit sind, wirklich selber an sich erst einmal Gottes Wort wirken zu lassen und die Konsequenzen daraus zu ziehen, was ist mein Weg in dieser Kirche?
Seine Stellungnahme, Sie haben gerade eben von Peter Hane gesprochen, ist die irgendwie klar zum Ausdruck gekommen in dieser Debatte?
Ja, er hat einmal sehr deutlich und zwar wörtlich gesagt, die katholischen Dogmen, die ethischen Prinzipien, die politischen Positionen, der biblische Absolutheitsanspruch, klar. Als reformatorischer Christ freut man sich zwar der Freiheit eines Christenmenschen, aber man staunt auch und wird fast neidisch, denn man muss es dem Papst lassen. Er nutzt das Forum der Massenmedien, um die zentralen Inhalte des Evangeliums zu proklamieren. Hane sagt also damit, dass unser Papst die zentralen Inhalte des Evangeliums proklamiert, wenn er unterwegs ist, in besonderer Weise.
Das ist eigentlich auch Ihre Stellung, Herr Pfarrer Glöckner, glaube ich, oder?
Ja, meine Meinung ist die, dass man nicht dieses alte Konfessionsverständnis weiterschleppen soll und sagen, hier römisch-katholisch, hier lutherisch, hier reformiert. Es gibt inzwischen so viele Überschneidungen, aber es führt natürlich auch leicht zu etwas, was ein Landsmann von Ihnen einmal gewünscht hat, zu einer Una Sancta der Religionen, nicht nur der Konfessionen. Das, was man also gemeinhin mit dem Wort Ökumene bezeichnet. Und also dazu, dass man synkretistisch sogar wird, alles in einen Topf wirft, allgemein gesprochen.
Einer unserer Landsleute, Herr Professor Küng, hat sich zum Beispiel beim Papstbesuch stark aufgeregt, indem er gesagt hat, der Papst sei eigentlich noch eine Last. Wie sehen Sie ein solches Urteil oder wie wurde ein solches Urteil in der deutschen Öffentlichkeit gewertet?
Nach meiner Lebenserfahrung muss Kirche, wenn sie Kirche sein will und sich selber darstellen will, auch als Hierarchia, als heilige Ordnung erscheinen und nicht als ein Parlament oder ein Debattierclub, wo also dann letztendlich nur, weil gerade 50,1% sind, dieser Teil das Sagen hat und behält.
Es stellt sich also die Frage, wie weit soll die Kirche eigentlich dieses Aggiornamento machen, oder? Von dem Papst Johannes der 23. gesprochen hat. Ich meine, eine Anpassung an die neuere Zeit war sicher nötig, aber was meinen Sie, wie weit soll man denn da gehen, damit auch Herren wie Küng und andere zufrieden sein könnten?
Das von dem Zufriedensein, das wollen wir lieber auf sich beruhen lassen. Es ist doch sicher so, dass man nicht nach seinem Wunsch nur sich eine Kirche basteln kann. Dass man nicht sagen kann, wenn wir das und das noch wegnehmen und uns irgendwo in der Mitte mit den anderen treffen, dann sind alle wunschlos glücklich. Das gibt es in dieser Welt, wo die Sünde offenkundig so stark herrscht, nicht. Und deshalb muss auch wirklich ein starker Wegweiser sein. Einer, der selber es erfahren hat und von seinem Amt her aber in diesem Falle weiter zu sagen hat, wo es lang geht.
Herr Pfarrer Glöckner, wir sind jetzt gerade so mitten im Gespräch. Ich möchte hier kurz eine Pause machen und ich schlage Ihnen vor, dass wir einen gregorianischen Choral hören aus der Klosterkirche von Einsiedeln. Ego sum servus.
Soll mich sehr freuen.
Ich bin ein Diener.
Danke.
Ego sum servus.
Herr Pfarrer Glöckner, die Kirche in Deutschland, welchen Gesamteindruck erweckt sie heute so? Ich meine dabei nicht nur etwa die Gläubigen allein, sondern auch die Bischöfe.
Da kann ich leider nicht gar so optimistisch antworten, wie ich eigentlich gerne möchte. Ich habe den Eindruck, und das betrifft ja nicht nur den deutschen Episkopat, sondern auch die Bischofskonferenz in anderen europäischen Ländern, wie auch hier bei Ihnen, dass man abwartet, dass man gerne erst einmal die Stimme des Volkes hören möchte und dass man dann eben später entscheidet unter irgendwelchen Eindrücken oder vielleicht sogar Zwangslagen. Ich halte das nicht für gut, weil es zum Wesen unserer Kirche doch wohl gehört, dass wir im Glauben an unseren Herrn und Erlöser auch den Missionsbefehl bei Matthäus 28 ernst nehmen. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und da sollten wir also wirklich frisch, fromm, fröhlich und frei uns nicht den Schneid nehmen lassen von irgendwelchen Möchtegern-Theologen oder solchen, die also einfach nicht diese Grundlegung erfahren haben im Glauben, die wir brauchen, um uns als solche, die mit Ernst Christen sein wollen, auszuweisen. Ich kann hier keine einzelnen Beispiele nennen, ich kann nur einen Trend nennen. Und wir wollen, das wäre eine gute Sache, darum auch beten, nicht nur, dass die Bischöfe das und das noch konzedieren dem Volk, sondern ihnen den Beistand des Heiligen Geistes wünschen, dass sie das Rechte zur rechten Zeit tun und das Falsche auch zur rechten Zeit unterlassen.
Haben Sie den Eindruck, dass die deutschen Bischöfe diesem Zeitgeist, den Sie nicht sehr positiv sehen natürlich, dass Sie dort etwas entgegenstellen, dass Sie dort etwas Gutes machen?
Wir wollen es nicht so neutral formulieren und sagen etwas Gutes, sondern Sie sollen einfach Flagge zeigen, wie man das auch so nennt, zeigen, wes Geisteskinder Sie sind und dass zum vollen Christsein eben nicht nur das Warten auf eine geistige Kirche, auf eine jenseitige Kirche gehört, sondern dass man sie mit Haut und Haar als leibhaftige Kirche, der man ja selber angehört, wie ich vorhin gesagt hatte, als Glied, dass man ihr dient zur Ehre Gottes und zu Nutzen Frommen unserer Mitmenschen.
Jetzt hat man aber in der letzten Zeit doch gehört, dass die deutschen Bischöfe so in kleinen Gruppen anfangen zu reagieren und auch mit Rom zum Beispiel Verhandlungen pflegen.
Das ist eine sehr diffizile Materie, wo man sich schlecht als dazu äußern kann. Ich würde insgesamt aber doch sagen, dass diese tiefste Talsohle der Verweltlichung in der Kirche Gottes doch schon erreicht ist, wenn nicht gar schon durchschritten ist. Ich weiß aus meiner Diözese also ein Haus, wo fast 50 ganz überwiegend junge Leute unter wirklich ernsten und schweren religiösen Bedingungen, also was die liturgische Gestaltung eines Tages betrifft, beisammenleben und dass auch inzwischen der etwas dekadent gewordene Jesuitenorden, entschuldigen Sie diese Behauptung, dass er inzwischen auch eine Nachfolgeorganisation gefunden hat, die ich jetzt nicht bei Namen nennen möchte, aber die aus ihren Reihen 1500 Priester hervorgebracht hat, die vorher einen weltlichen Beruf hatten. Das ist in meinen Augen etwas Wunderbares und Zukunftsverheißendes.
Sie sind also auch der Auffassung, dass die Kirche vielleicht am Schluss, wenn die Austritte aus der Kirche immer wachsen, noch als ein kleiner heiliger Rest übrig bleiben wird, wie man das gelegentlich sagt.
Gewiss. Die Kirche Gottes ist immer mehr als die Summe ihrer Teile. Und wir haben die Verheißung, die bei Matthäus 16 steht, als Gesamtkirche, als die Kirche der Sünder, aber der begnadeten Sünder, die mit dem, was alles die Kirche ihnen an die Hand gibt, in Wort und Sakramenten, viel mehr noch handeln sollte. Und zwar so, dass wir uns nicht beschämen lassen müssen durch irgendwelche Sektierer, die die Heilige Schrift benutzt haben als Steinbruch, was leider schon mit Martin Luther, der ja in ihrem Pfarrblatt Juli August einen guten Beitrag findet durch einen Herrn Victor Consenius unter dem Titel Martin Luther, ein Frommer seiner Zeit, da steht. Das sind viele positive Dinge, die mir auch gefallen, aber insgesamt vergesse ich auch nie das, was Luther am Ende seiner Tage gesagt hat oder zumindest gesagt haben soll. Ich wollte, der große Haufen wäre lieber beim Papste geblieben. Die sogenannte Papstkirche war damals unansehnlich, das stimmt. Aber trotzdem hat sie das Lehramt in sich weitergetragen. Und es ist gegen die Lehre, auch durch die schlimmsten Päpste, die wir vor 450 Jahren etwa gehabt haben, nichts formuliert worden. Das möchte ich auch einmal bitte zu denken geben.
Pfarrer Edgar Glöckner, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind, für die Information über die Kirche in Deutschland, aber auch für das Zeugnis, das Sie hier persönlich abgelegt haben. Ganz, ganz herzlichen Dank auch, dass Sie im Wallis Aushilfetätigkeit im Sommer machen.
Und danke. Ich freue mich darüber, dass ich im Wallis doch mehr gute Ansätze finde als anderswo.
Diese positive Äußerung gibt mir Anlass, etwas Positives zu spielen. Und zwar ist es ein Menuett von Wolfgang Amadeus Mozart.